neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Vermeintlich Geschichte tauchen sie in letzter Zeit vermehrt wieder an verschiedenen Stellen der linken Bewegungen auf, die K-Gruppen. Anlass, sich mit ihnen und ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Niemand kennt die genaue Zahl, aber rund 100.000 Menschen dürften es gewesen sein, die im roten Jahrzehnt, den 1970er Jahren, in der BRD die diversen Gruppen der ML-Bewegungen in Westdeutschland durchlaufen haben. Eine Masse, die nie zur relevanten politischen Kraft wurde. Vor dem Aufstieg dieser K-Gruppen lag das Scheitern der antiautoritären Bewegung, das Verblassen der Hoffnungen, die in die 68er-Revolte gesetzt worden waren. Ihr Gegenmittel, autoritär strukturierte Organisationen, Rückgriff auf die Ideologie der KPD der Weimarer Zeit, einschließlich ihrer Fehler. Der kurzen Blüte folgte ein schnelles Scheitern. Das neuerliche Auftreten ähnlicher Gruppen zeugt von Fantasielosigkeit, von Lernunfähigkeit, meint Volkmar Wölk, der bei einem Vortrag einen Blick zurück in die Geschichte eines Teils der außerparlamentarischen Opposition warf. Er sprach am 23. September 2024 in Stuttgart auf Einladung von Emanzipation und Frieden unter dem Motto »Wir sind die stärkste der Parteien, die K-Gruppen, Anmerkung zur Entstehung, deren Ursachen, der kurzen Blüte und zum Zerfall«. Volkmar Wölk lebt als Publizist und Erwachsenenbildner in Grimma in Sachsen. Er ist Mitbegründer des Antifa-Magazins der Rechte Rand und Experte für die europäische extreme Rechte. Er hat natürlich seine eigene K-Gruppen-Vergangenheit.
Ich freue mich mal, nach einer kleinen Ewigkeit wieder in Stuttgart zu sein. Wenn man aus Sachsen kommt, freut man sich immer, wenn man aus Sachsen weg ist. Egal, wo man hinfährt. Wenn jemand, der aus Sachsen kommt, wie ich, was über K-Gruppen der Vergangenheit erzählen soll, dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass derjenige eigentlich kein geborener Sachse ist. Wer den Verdacht gehegt hat, der liegt richtig. Ich bin irgendwann vom Niedersachsen zum richtigen Sachsen befördert worden. Es war sozusagen eine Pflichtbeförderung, auch der Nutzloseste ist mal dran. Da lebe ich jetzt seit 20 Jahren, seit gut 20 Jahren und bekomme eben mit, dass etwas aus meiner eigenen Vergangenheit auch, was ich längst untergegangen glaubte, eine Art Wiederauferstehung, Renaissance feiert. In Form sogenannter roter Gruppen, so nennen sie sich selbst heute, eine Wiederauferstehung der K-Gruppen. Ich habe in gewisser Weise, wie viele radikale Linke meiner Generation, die für 68 noch zu jung waren eigentlich, aber eben mit 68 erwachsen geworden sind, meine eigene K-Gruppen-Vergangenheit, die allerdings ein Stück gespalten und untypisch ist. Die erste K-Gruppe, in der ich aktiv war, war das Radikalste, was man damals in der niedersächsischen Provinz bekommen konnte. Die evangelische Jugend, also sprich K wie Kirche. Und ihr mögt es glauben oder nicht, wir waren tatsächlich eine gute, linksradikale, antiautoritäre Struktur. Dann war die Schule vorbei und ich kam in die Unistadt Göttingen und dann landete ich sehr schnell in der nächsten K-Gruppe, in der DKP. Eine Gruppe, die sich mit Händen und Füßen bis heute dagegen wehren würde, als K-Gruppe bezeichnet zu werden. Ich werde nachher noch erläutern, warum sie für mich sehr wohl zu diesem Spektrum gehört. Da war ich auch durchaus aktiv. Ich war mit Freude und Begeisterung und Überzeugung dabei. Bis zum Mannheimer Parteitag der DKP, da sollte ein neues Programm beschlossen werden und in dem Programm stand drin, dass die DKP für die friedliche Nutzung der Kernkraft ist. Dann habe ich genau in dem Gebiet gearbeitet und habe mir gesagt, das ist bekloppt. Und wir haben mit knapp 30 Leuten einen Änderungsantrag geschrieben, dass wir eben alle Formen der Atomkraft ablehnen. Ob nun friedliche Nutzung oder Atomwaffen, beides sei eben gefährlich, nicht kalkulierbar und so weiter und so fort. Es war auch ein Antrag, der nicht folgenlos blieb. Er hatte ganz konkrete Folgen. Uns 30, die wir diesen Änderungsantrag gestellt hatten, wurden die Delegiertenmandate gestrichen. Das Ganze nannte sich demokratischer Zentralismus, weil die Vorstände wissen am besten, wer qualifiziert genug ist, an Parteitagen und höheren Vorständen teilzunehmen. Ja, und davon habe ich dann natürlich noch nicht genug gehabt. Dann kam der Schritt in die nächste K-Gruppe, die von allen K-Gruppen, die sich selbst K-Gruppen nannten, aber abgelehnt wurde, weil es keine richtige K-Gruppe war. Das war der Kommunistische Bund in Klammern Nord, weil der Löwenanteil der Mitglieder tatsächlich in Norddeutschland lebt. Kleine Abschweifung vorab, von der Gruppe gab es allerdings auch einen Ableger hier in Stuttgart, gab eine Gruppe in Freiburg. Es war also nicht lediglich eine norddeutsche Sache, aber von den zur Höchstzeit 2000 Mitgliedern kamen allein 1000 aus Hamburg. Also die Schwerpunktsetzung war durchaus eindeutig. Ja, und was machte diese K-Gruppe? Ich war kaum da. Distanzierte sie sich von Stalin. Mao Zedong war plötzlich nicht mehr der allselig machende Lehrmeister. Und diese Gruppe wurde allmählich zum Teil der undogmatischen Linken. Also meine K-Gruppen-Vergangenheit ist eine durchaus ungewöhnliche. Und die diversen anderen Gruppen würden jeweils sagen, du warst gar kein richtiges Mitglied der ML-Bewegung in der Bundesrepublik. ML, für die, die nicht ganz so im Jargon sind, Marxisten-Leninisten. Das war nämlich zunächst die Eigenbezeichnung. Und erst so ab 1977 haben die Fremdbezeichnung K-Gruppen dann auch für sich selbst übernommen. Und ich will mal aus dieser Phase mit einem Zitat anfangen, was ich sehr typisch und bezeichnend finde. Dieses Zitat ist inzwischen genau 50 Jahre alt. Es stammt aus dem Jahr 1974. Und Verfasser ist das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands, Marxisten-Leninisten. Vereinigen wir uns im revolutionären Kampf mit allen deutschen Patrioten. Unzweifelhaft wird unser Kampf Opfer fordern. Aber für jeden im Kampf gefallenen oder aus dem Kampf herausgerissenen Patrioten werden Tausende neue aufstehen. Auch Misserfolge und Rückzüge wird es geben. Und dann werden die Imperialisten mit ihren vermeintlichen Erfolgen triumphieren. Wir erwidern ihnen schon heute. Der Sieg der nationalen und sozialen Befreiungsbewegung ist sicher. Denn ihre Sache ist gerecht. Vereinigen wir uns mit allen Kräften des deutschen Volkes in Ost und West, die bereit sind, diesen Kampf aufzunehmen, unabhängig von ihrem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis, ihrer Organisation oder Parteizugehörigkeit, in einer nationalen, revolutionären Front für ein vereinigtes und unabhängiges sozialistisches Deutschland. Ausrufungszeichen. Der Text trieft natürlich von Pathos. Und erinnert zugleich an eine Phase der Geschichte der kommunistischen Bewegung, die damals auch schon gute 40 Jahre zurücklag. Nämlich an den Beginn der 30er Jahre, als die KPD, alte KPD, die nicht-maoistische KPD, ihre Programmschrift zur nationalen und sozialen Rettung des deutschen Volkes veröffentlicht. Die Reihenfolge dabei ist wichtig. Erst geht es um die nationale Rettung, dann um die soziale Rettung. Man glaubte, mit der Übernahme von nationalistischen Parolen aus der damals nationalistischen Bewegung Leute zu sich herüberziehen zu können. War eine von einigen sogenannten nationalbolschewistischen Phasen der KPD. Das ist eine ganz typische Sache. Geschichte der Bewegung der Arbeitenden, damals noch Geschichte der Arbeiterbewegung, wurde gelernt anhand der Geschichte der KPD und natürlich an der kurzen Geschichte der KPDSU, in Klammern Bolschewiki. Deren Geschichte war frei von Fehlern und man musste nur die Erkenntnisse der damaligen Zeit, der Kampfzeit der kommunistischen Bewegung, auf die Gegenwart übertragen, diese Erkenntnisse aktualisieren, sich vom modernen Revisionismus abgrenzen und dann war der Sieg sicher. Denn, wie gesagt, die Sache dieser Befreiungsbewegung ist gerecht und die Gerechtigkeit siegt immer. Also ihr seht auch daran, das hat nicht nur ein intensives Pathos, sondern es hat auch eine quasi religiöse Dimension. Die Gerechtigkeit siegt letztendlich. Natürlich strotzt dieser kurze Ausschnitt, den ich hier vorgelesen habe, vor Widersprüchen. Auch das war typisch für solche Erklärungen. Die KPDMA, die das 1974 beschlossen hat, das war also ein offizieller Beschluss des Parteivorstandes, damit gültige Lehre für alle Mitglieder der KPDMA, war allerdings nur eine von zur Blütezeit ungefähr 20 K-Gruppen, die es in der Bundesrepublik gleichzeitig gab. Es gibt zwar eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen zu einzelnen K-Gruppen, aber eigentlich nichts Gültiges für diese Bewegung insgesamt. Das ist bis heute ein Forschungsdesiderat. Ein Forschungsdesiderat, was umso mehr erstaunt. Es gibt keine genauen Zahlen, aber die Schätzungen liegen bei zwischen 100 und 150.000 Menschen, die durch diese Gruppen hindurchgegangen sind. Und es ist auch erstaunlich, dass es das nicht gibt, weil eine ganze Reihe der Mitglieder, Kader in anderen Organisationen, in Parteien, dann häufig eine führende Rolle übernommen haben. Schaut euch euren Ministerpräsidenten hier an. Er ist von seinem ursprünglichen Katholizismus, dem Weg zum kommunistischen Bund Westdeutschlands, zurück zum Konservatismus und Katholizismus gegangen. Schaut euch die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD an. Die kam vom kommunistischen Bund Westdeutschlands. Antje Vollmer, frühere Bundestagsvizepräsidentin, kam von der kommunistischen Partei-Aufbauorganisation. Jürgen Trittin, ich kenne ihn noch als den Junior in der Göttinger Gruppe des kommunistischen Bundes. Dann lange Zeit führend bei den Grünen. Andere Kader sind den Weg zur undogmatischen radikalen Linken gegangen. Zwei Beispiele, wo euch die Namen was sagen werden, Rainer Trampert und Thomas Ebermann. Und wieder andere sind ganz auf der anderen Seite gelandet, sind Renegaten geworden, stehen heute mit beiden Beinen fest im Lager der Faschisten. Erste Beispiel nehme ich natürlich wieder jemanden aus Baden-Württemberg, Jürgen Elsässer. Zweite Beispiel, einer, der auch sehr bekannt ist, Horst Mahler, der phasenweise bei der maoistischen KPD war. Also natürlich sind die Mitglieder der K-Gruppen zum allergrößten Teil auch nach der K-Gruppenphase nicht unpolitisch geworden. Sie sind in unterschiedlichsten Strukturen gelandet, sind dort aktiv gewesen und viele erkennt man bis heute an einem gewissen Vokabular, wo ihre Ursprünge gelegen haben. Was sind nun K-Gruppen? Was versteht man darunter? Ich fange mal mit einem Zitat aus einem Lexikonartikel an. Das Zitat ist inhaltlich nicht sehr erhellend, aber es gibt einen kleinen Einblick in diesen Mikrokosmos der 70er und frühen 80er Jahre. Unter K-Gruppen werden politische Organisationen verstanden, die während der 70er Jahre in vielen kapitalistischen Zentren, insbesondere in Westeuropa, aber auch in anderen Teilen der Welt existierten und in ihrem kommunistischen Selbstverständnis am zeitgenössischen chinesischen Modell orientiert waren. Dies gilt für folgende Parteien und Bünde. 1968 konstituierte sich die Kommunistische Partei Deutschlands, Marxisten-Leninisten. 1970 zunächst als Aufbauorganisation AO, die Kommunistische Partei Deutschlands, 1971 der Kommunistische Bund, 1972 der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands, 1973 der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD und der Kommunistische Bund Westdeutschlands. Diese Gruppen grenzten sich in dreierlei Hinsicht ab. Erstens gegen die antiautoritäre Bewegung, der sie zumeist entstammten und die ihnen ideologisch den Weg gewiesen hatte, in Klammern Internationalismus, Avantgarde-Konzeption, maoistische Affinität. Zweitens gegen den modernen Revisionismus, wie es im Vokabular der chinesischen KP hieß, das heißt gegen das Lager des Staatssozialismus sowjetischen Typs und die ihm verbundenen Parteien im Westen, insbesondere gegen die 1968 neu konstituierte DKP und drittens in teilweise scharfer Konkurrenz zu den anderen K-Gruppen. Scharfe Konkurrenz, was heißt das? Ist unter Parteien ja üblich und unter politischen Richtungen, wie sah das aus? Ich erinnere mich noch durch die Drohung einer späteren Hamburger Grünen-Senatorin in Richtung des KB, Am Tag der Revolution werdet ihr vom KB alle in der Fischfutterfabrik landen. Unter dem ging es nicht. Es wird dann abgerechnet. K-Gruppen wurde vor allen Dingen häufig auch mit der Konnotation abschätzig als Chaoten, hauptsächlich aus den Reihen der DKP gebraucht. In meinem Verständnis gehört allerdings die DKP selber zu den K-Gruppen, weil wenn ich mit inhaltlichen Kriterien daran gehe, dann bestimmen sich die diversen K-Gruppen bei aller Unterschiedlichkeit nicht über ihre Unterschiede in der Ideologie, sondern über bestimmte Gemeinsamkeiten. Die Hauptgemeinsamkeit ist, dass alle diese Gruppen Kommunisten mit Vaterland waren. Und zwar mit einem ideologischen Vaterland. Für den Kommunistischen Bund Westdeutschlands war das eindeutig die Volksrepublik China. Für andere war es Albanien unter Enver Hoxha. Für andere war es Nordkorea, die Kim Il-sung-Ideen. Für alle von ihnen war es die Sowjetunion der stalinschen Phase. Also die haben sozusagen das Vaterland mit dem Tod Stalins und der Khrushchev-Rede, die Phase der Entstalinisierung einleitete, gewechselt. Natürlich waren auch die Mitglieder der DKP Kommunisten mit Vaterland. Wir hatten sogar gleich zwei Vaterländer, nämlich die Sowjetunion und die DDR. Ideologisch erfolgte völlig die Ausrichtung an jedem Schwenk im Denken und in der Politik, die dort erfolgte. Das alles wurde umgehend umgesetzt von den jeweiligen Partnerorganisationen. Grob gesagt gab es eine weitere Verbindung. Der Löwenanteil dieser kommunistischen Organisationen oder besser sich kommunistisch nennenden Organisationen kam nicht aus der Arbeiterklasse, sondern aus dem Bereich der Studierenden. Ausnahmen waren in der Anfangsphase die DKP, wo viele Mitglieder aus der verbotenen KPD kamen und wirklich ihren Arbeiterhintergrund hatten. Das wurden erst im Laufe der Zeit immer mehr Leute aus dem Akademikerbereich. Zweite Ausnahme war der Kommunistische Bund, zu dem auch überhaupt erst später Studierende stießen. Das war tatsächlich ein Zusammenschluss aus oppositionellen Betriebsräten und Vertrauensleuten, vor allen Dingen im Hamburger Bereich, die teilweise auf konkurrierenden Listen zu den offiziellen DGB-Gewerkschaften angetreten waren und auch gewählt wurden. Und der zweite Teil waren die sozialistischen Arbeiter- und Lehrlingszentren, kurz SALZ genannt. Das waren Jugendstrukturen, tatsächlich aus dem Bereich der Arbeiterjugendkultur, die sich in unabhängigen Jugendzentren trafen und versuchten, die in Selbstverwaltung als linke Projekte umzusetzen. Aber auch beim KB war dann schnell die Tendenz da, dass hauptsächlich Studierende und junge Akademiker das Gros der Mitgliedschaft bildet. Diese Zusammensetzung ist kein Zufall, weil alle diese K-Gruppen mit den beiden Abweichungen, die ich gerade genannt habe, Reaktionen auf den Zerfall der Studierendenbewegung von 1967-68 waren. Also Ende der 60er überschneiden sich zwei Phasen in der Geschichte der radikalen Linken in der Bundesrepublik. Die eine Phase endete eben Ende 1970 mit der Selbstauflösung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, des Hauptträgers der 68er Ereignisse. Und die zweite Phase, eben diese K-Gruppenphase, begann eben Ende 1968, einerseits im September 68 die Neukonstituierung der DKP und andererseits die Gründung der KPdML als der ersten dieser Gruppen am 31.12.68. Ab dem Jahr 1969 können wir dann von der Dominanz der K-Gruppen in der radikalen Linken sprechen. Die Blütephase ging ein Jahrzehnt bis ca. 1979. Die Zerfallsphase war weitgehend Ende der 80er abgeschlossen. Als letzte dieser Gruppen löste sich eben Anfang der 90er der KB auf. Da hatte aber eben auch schon ein neuer Zyklus der Linken in der Bundesrepublik begonnen. Das war nur noch die formale Umsetzung eines Endes, was sich real schon längst vollzogen hatte. In der Analyse aller dieser Gruppen war die Studierendenbewegung, die Rebellion der Jugend, gescheitert. Und damit eben auch die Ideologie, die und Strategie, die diese Bewegung prägte, nämlich die Bewegung als antiautoritäre Politik zu begreifen. Weg von festen Strukturen, von Parteiformen, ein Wert legen auf Spontanität, auf Überraschungsmomente, das Einbauen geschaffener Situationen, die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Ihr müsst wissen, das war alles damals noch wesentlich einfacher als heute im Zeitalter der sozialen Medien und der Massenmedien und des Internets. Also einige der großen Demonstrationen, von denen heute noch gesprochen wird, nehmen wir die Demonstration am 2. Juni 67, als der iranische Schah zu Besuch in Berlin war und Benno Ohnesorg von den Polizisten erschossen wurde. Von der Demonstration wird noch heute gesprochen, als großer Demonstration. Das waren nicht mehr als 5000 Personen, die teilgenommen haben. Also Demonstrationen in der Größenordnung konnten damals durchaus den Weg in die Tagesschau finden, dass in den Zeitungen darüber berichtet wurde, war selbstverständlich. Genau auf solche Effekte zielte die antiautoritäre Bewegung auch ab. Sie wollte auf Probleme aufmerksam machen und da sie über keine eigenen Medien verfügte, musste man den Weg in die sogenannten bürgerlichen Medien finden. Das konnte man am besten durch Happenings, durch Provokationen, durch Demonstrationen. Eine Demonstration war damals in den 60er Jahren was Unanständiges. Das macht man nicht. Das müsst ihr immer dabei bedenken. Meine Eltern waren entsetzt, als ich 1968 den ersten Gummiknüppel über den Kopf kriegte. Ganz hier in der Nähe, in Essling. Ich war nur zu Besuch bei meinem Onkel übrigens und habe mir die Blockade der Bechtle-Druckerei, wo die Bildzeitung gedruckt wurde, angeguckt, vom Gehweg aus, und hatte den Gummiknüppel dann über den Kopf. Aber natürlich hatte ich damit, Junge, was hast du angestellt? Ich komme aus einem konservativen Elternhaus, sprich aus einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Aufruhr das war. Aber genau diesen Aufruhr zu schaffen, zu provozieren, war eins der wichtigsten Mittel der antiautoritären Bewegung. Und das griff weit über diesen Kern des SDS und der Studierenden hinaus. Also als evangelische Jugend haben wir damals eine Veranstaltung zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gemacht. Es gab die berühmte Denkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland zur Oder-Neiße-Grenze, das haben wir aufgegriffen. Einen Tag später war der Staatsschutz bei unserem Pastor und bei meinen Eltern. Wiederum zwei Jahre später war das offizielle Regierungspolitik. Das war ungefähr die Situation. Und nun löst sich der Träger dieser Bewegung auf. Aber dieser Träger der Bewegung, der SDS, war wiederum auch keine ideologisch einheitliche Organisation, die antiautoritär ausgerichtet gewesen. Es gab durchaus einen sogenannten traditionalistischen Flügel, Leute, die sich selbst als Kommunisten verstanden und an der verbotenen KPD orientierten. Es gab auch vereinzelte Leute, die sich an Trotzki orientierten. Aber genau dieser Flügel, der eigentlich eine Minderheit im SDS war, wurde dann in der Fortsetzung dominiert. Was waren die Charakteristika dieser Gruppe? Ich muss dabei Unterschiede ein wenig schleifen. Also ich probiere ein Idealbild darzustellen. Und natürlich entspricht keine Gruppe einem Idealbild. Bei jeder gibt es mehr oder weniger Abweichung. Die Eigendefinition dieser Gruppen, bei allen dieser Gruppen, war, dass es sich um kommunistische Gruppen handelte. Und sie bezeichneten sich selbst als ML-Bewegung in Westdeutschland, die eben verschiedene Ableger hatte. Alle diese Gruppen verstanden sich in ihrem Selbstverständnis als revolutionär, was übrigens nichts daran hinderte, auch am Parlamentarismus teilzuhaben, sich zu Wahlen zu stellen und ähnlich. Jedes errungene Stadtratsmandat war ein Schritt näher an der Revolution. Drittens, ganz wichtig, jede dieser Gruppen verstand sich als Avantgarde der Arbeiterbewegung. Wir sind die führende Kraft. Das mag ein wenig lächerlich erscheinen, wenn das eine Gruppe mit 500 Mitgliedern sagt, aber das war das Selbstverständnis. Prägend für alle diese Gruppen war die inhaltliche Orientierung am Internationalismus und am Antiimperialismus. Internationalismus hieß zum Beispiel, jede dieser Gruppen hatte ihr eigenes Unterstützungskomitee, zum Beispiel für die Befreiungsbewegung in Vietnam. Es gab Unterstützungsbewegungen für die um Entkolonialisierung kämpfenden letzten portugiesischen Kolonien. Das wurde sehr häufig versucht, als Bündnis zu organisieren. Aber wenn ich einen Avantgarde-Anspruch habe, dann muss ich natürlich immer versuchen, in so einem Bündnis trotzdem die führende Rolle zu bekommen. Deshalb tauchten die einzelnen K-Gruppen dort sehr oft nicht als Organisation selbst auf, sondern über Satellitenorganisationen. Der Kommunistische Bund Westdeutschlands hatte zum Beispiel eine tolle Satellitenorganisation, die für sowas zuständig war. Ich muss bis heute lachen, wenn ich die Selbstbezeichnung höre. Gesellschaft zur Unterstützung der Volkskämpfe. Das waren in der Regel Leute, die mit der Uni fertig waren, junge Akademiker, die damit ja nicht mehr zur Arbeiterklasse gehörten, aber eben die Kämpfe des Volkes weiterhin tatkräftig zu unterstützen hatten. Natürlich hatte auch die maoistische KPD ihre eigenen Gruppen dieser Art und so weiter und so fort. Also Internationalismus ja, Unterstützungsarbeit ja, aber es muss in den jeweiligen Bündnissen gewährleistet sein, dass die einzige Partei der Arbeiterklasse, was natürlich die eigene Organisation war, auch die führende Rolle innehat. Ich hatte die Beispiele genannt, Vietnam, portugiesische Kolonien. Das waren alles Länder oder Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt. Das wurde verstanden als Kräfte, die gegen den Imperialismus kämpften. Also war man Anti-Imperialist. Bei dem größten Teil der K-Gruppen, jetzt nehmen wir nämlich wieder die DKP raus, war aber auch klar, dass nicht nur die USA eine imperialistische Supermacht waren, sondern mindestens gleichwertig die Sowjetunion. Es galt, ich zitiere wörtlich, eine Einheitsfront gegen den Sowjetimperialismus zu schaffen, den neuen Hitler im Kreml, nämlich Brezhnev, zu stürzen. Und die KPdSU wurde begriffen als die Nachfolger Hitlers im Kreml. Es gab dann dazu in einer seltsamen Form der Querfront 1978 auch eine viertägige Konferenz in Lissabon, an der die wichtigsten dieser K-Gruppen mit Vertretern teilnahmen, auch aus anderen europäischen Ländern, die sogenannte Lissabonner Konferenz. Dort sollte eine gesamteuropäische Einheitsfront gegen die sowjetische Bedrohung geschaffen werden. Teilnehmer waren eben auf der einen Seite Strukturen der westeuropäischen ML-Bewegung und auf der anderen Seite, naja, mindestens Konservative, wenn nicht Rechtskonservative. Es haben zum Beispiel auch Redakteure der Welt daran teilgenommen damals. Nicht als Berichterstatter, sondern als Aktive. Man war sich mit denen einig in der Bekämpfung des Hauptfeindes Sowjetunion. Das ging bis dahin, dass eine dieser Gruppierungen dann Ende der 70er bei der Bundestagswahl, 1980 war das sogar, für Bayern die Wahl der CSU empfahl, weil das die Kraft sei, die am entschiedensten gegen den Sowjetimperialismus kämpft. Damals war übrigens niemand anders als Franz Josef Strauß Kanzlerkandidat der Unionspartei. Diese Gruppierung scharte sich um eine Zeitschrift namens Befreiung, also auch mit diesem antiimperialistischen Duxus wieder. Und es war die Zeitschrift der Gesellschaft Wissenschaft im Dienste der kämpfenden Völker Indochinas. Chefredakteur war ein gewisser Professor Jens Scheer, später einer der führenden Köpfe der Anti-Atom-Bewegung. Wie ging es in den K-Gruppen nun zu? Die leitenden Kader gaben die Parteilinien vor. Abweichler wurden gebrandmarkt. Wurden sie nicht gebrandmarkt, wurden sie in die Produktion geschickt, zur Bewährung. Wenn du von der Linie der Partei der Arbeiterklasse abweichst, dann wirst du die notwendige Disziplin und was die Arbeiterklasse braucht, am besten in der Produktion lernen. Angehenden Wissenschaftlern wurde zum Beispiel die Promotion untersagt, damit sie keine Karriere im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb machen. Kampagnen gegen missliebige Konkurrenten wurden gestartet, also in der eigenen Organisation. In Heidelberg initiierte Mitte der 70er Jahre ein Chefideologe des KBW eine Kampagne gegen einen Führungskader. Der sei eine durch und durch verlumpte Existenz, Zitat, ein lumpenproletarisches Element. Und er wurde dann strafversetzt, um ihn von seiner Frau zu trennen und zur Arbeit in einem Betrieb verdonnert. Ein anderer durfte nicht einmal an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Ich habe es in der DKP selbst erlebt, dass Leute massiv bedrängt wurden, sich vom Partner, von der Partnerin zu trennen, wenn Partner oder Partnerin eben aus der DKP ausgetreten war. Weil du bist sonst ein Gefahrenherd. Du gefährdest die Organisation. Zu den noch harmloseren Mitteln, die keine Disziplinierung waren, sondern die von den entsprechenden Leuten als Anerkennung eigentlich verstanden wurden, gehörte die Maßnahme der Kaderverschickung. Ich kenne ein Beispiel aus Hamburg, ein Freund von mir. In Münster hatte sich ein sympathisierenden Kreis des KB gebildet. Es gab aber kein Mitglied darunter, niemand mit politischer Erfahrung. Also wurde bestimmt, du ziehst jetzt nach Münster und baust dort eine KB-Gruppe auf. Das machte der damals noch junge Mann, gab seinen Beruf auf, wurde in Münster Postbote und baute mit durchaus einigen Erfolg dort eine KW-Gruppe auf. Also auch die Verfügung über die Privatheit, mein eigenes Leben, wurde sozusagen mit der Aufnahme in der Organisation aufgegeben. Du bist nichts, die Organisation ist alles, um es überspitzt auszudrücken. Bei solchen Maßnahmen ist es nicht erstaunlich, dass die Verweildauer in den jeweiligen Gruppen eine ziemlich kurze war. Ich hatte vorhin gesagt, der KB, in dem ich war, hatte zu seiner Blütezeit ungefähr 2000 Personen. Die stärkste war wohl der KBW, der zur Blütezeit rund 3000 Mitglieder hat. Wenn ich jetzt aber sage, in diesen 20 Jahren, in denen K-Gruppen überhaupt existierten, sind zwischen 100.000 bis 150.000 Menschen da durchgegangen, könnt ihr euch vorstellen, wie lange die durchschnittliche Zugehörigkeit war. Hauptamtliche, dass die mal tatsächlich die einen Urlaub macht, war eher die Ausnahme. Was also alle die Aktiven dort prägte, war ein ungeheures Maß an Idealismus, an Arbeitseinsatz für die Organisation. Und dazu gehörte natürlich auch ein entsprechender finanzieller Einsatz. Also es gab K-Gruppen, die von ihren Mitgliedern verlangten, 10% des Bruttoeinkommens als Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Was auch ohne zu murren gemacht wurde. Die Revolution braucht Geld. In KB, wo ich war, gehörte es sozusagen zum guten Ton, dass du dein Weihnachtsgeld gespendet hast. Da wurde niemand dazu gezwungen, aber wer konnte, hat es tatsächlich freiwillig gemacht. Das ist nochmal eine andere Stufe an Verbindlichkeit, als zu sagen, du zahlst jeden Monat 10% von deinem Brutto, was ja nochmal deutlich mehr ist als von dem, was du tatsächlich im Portemonnaie hast. Da die Leute, die mit dem Studium fertig waren, in der Regel ja ganz gut verdienten als Akademiker, kam durchaus eine ganze Menge Geld dabei rüber. Beim KBW reichte es zu einem Parteisitz in bester Gegend in Frankfurt, was dann nach Auflösung durchaus einige Millionen in die Kasse spülte. Ein für mich wichtiger Punkt, ich hatte ihn schon erwähnt, ich will ihn nicht weiter ausführen, war eben, dass es sich um Kommunisten mit Vaterland handelte. Und Vaterland auch insofern, dass ein Teil der Gruppen ausdrücklich den Dienst in der Bundeswehr von ihren männlichen Mitgliedern verlangte, weil der gefährlichste Feind ist der Sowjetimperialismus und da müssen wir eben alle unser Mann stehen und unser Vaterland gegen den Sowjetimperialismus verteidigen. Es wurde also die Tragödie der Spaltung der kommunistischen Weltbewegung zu Beginn der 60er Jahre als Farce in der Bundesrepublik der 70er Jahre und 80er Jahre fortgesetzt. Begonnen hatte es mit der Polemik über die Generallinie der kommunistischen Bewegung, 1961 bis 1963 die Auseinandersetzung zwischen der KPdSU und der KP Chinas und ihre Fortsetzung fand es als die Polemik um die Generallinie zwischen den diversen maoistischen Organisationen. Sprich, das sechste Charakteristikum, was unbedingt benannt werden musste, wie heißt das so schön beim Highlander, es kann nur einen geben. Es kann nur eine richtige kommunistische Partei und Bewegung geben. Und wenn das so ist, dann liegen natürlich alle anderen falsch. Und da müssen sie als Abweichung von der wahren, von der richtigen Lehre bekämpft werden. Also ich übertreibe mal ein bisschen, 3/4 der Tätigkeit der diversen kommunistischen Organisationen waren nicht der Klassenkampf, war nicht der Antiimperialismus, nicht der Internationalismus, sondern 3/4 der Arbeit war die Auseinandersetzung mit anderen, sich kommunistisch nennenden Organisationen. Was waren da die wesentlichen Rahmenbedingungen? Die 70er Jahre waren ja die der friedlichen Koexistenz. Dass versucht wurde, den Systemgegensatz runterzukochen durch einigermaßen normale Bewegungen zwischen NATO und Warschauer Vertrag, die Kriegsgefahr zu vermindern. Gemeinsame Aussage der maoistischen Gruppierung war, friedliche Koexistenz ist illusorisch. Friedliche Koexistenz ist aber zugleich auch Verrat an den Befreiungskämpfen im Trikont, in den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Imperialismus kann nie friedlich sein. Auf der anderen Seite gab es den gleichen Blödsinn in einem anderen Rotton. Von Seiten der DDR gab es dann die ersten theoretischen Schriften über die grundsätzliche Friedensfähigkeit des Imperialismus. Weil man die friedliche Koexistenz wollte, fing man an, statt Analyse zu betreiben, sich Illusionen hinzugeben. Zweitens, der Imperialismus ist ein Papiertiger, Mao Zedong. Ja, sagte dann ein alter Trotzkist aus Frankreich, es mag wohl sein, dass der Imperialismus ein Papiertiger ist. Aber vergesst bitte nicht, es ist ein Papiertiger mit Atomwaffen. Statt akademischer Debatten galt es also, die revolutionäre Praxis durchzuführen. Theorieentwicklung, Theoriedebatten wurden diesen kommunistischen Gruppen sehr gering eingeschätzt. Das hält nur von der praktischen Arbeit ab. Das Ganze führte dann zu einer sogenannten proletarischen Wende. Man empfand es plötzlich als problematisch, dass die eigene Mitgliedschaft dieser kommunistischen Parteien, die ja für die Arbeiterklasse standen, zu 90% aus Akademikern und Akademikerinnen bestand. Proletarische Wende hieß zunächst einmal nichts anderes als, möglichst viele von uns gehen jetzt in die Produktion, werden selbst zum aktiven Teil der Arbeiterklasse. Wenn du die Revolution willst, musst du die Arbeiterklasse überzeugen. Das kannst du nicht von außerhalb, sondern nur, wenn du selbst Teil der Arbeiterklasse bist. Antrieb dazu waren tatsächlich nicht nur solche abstrakten Überlegungen, wie ich sie gerade gesagt habe, sondern reale Ereignisse in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft. Mit den Septemberstreiks 1969 gab es erstmals eine Streikwelle, die unabhängig von den offiziellen DGB-Gewerkschaften stattgefunden hatte. Akteure, hauptsächlich sogenannte Gastarbeiter, die auch gegen ihre Rassifizierung damit protestieren wollten. Also sah man tatsächlich, da ist ja wirklich ein revolutionäres Subjekt. Eine Sache, an die man bis dahin selber nicht geglaubt hat. Also gilt es jetzt, sich mit diesem revolutionären Subjekt zu vereinen. Und das klappt ja schon mit der Revolution. Es galt, ihr seht es an dem, was ich gerade gesagt habe, der Primat der Praxis. Das führte, und das wurde auch selber so genannt, zur sogenannten Kampagnenpolitik. Es wurde also nicht stringent an einem Thema gearbeitet, sondern es wurde zu wechselnden, gerade aktuellen Themen Kampagnen durchgeführt. Nachdem Vietnam sich befreit hatte, brauchte es keine Vietnam-Solidaritätskomitees mehr. Anstatt jetzt aber zu sagen, wir bleiben an diesem Thema Internationalismus, Antiimperialismus dran, wurde die nächste Kampagne ins Feld geführt und mit Vietnam war eben auch der Internationalismus beendet. Übersetzt heißt das, was ich gerade gesagt habe, es sollte eine revolutionäre Praxis durchgeführt werden, aber ohne eine revolutionäre Theorie dafür zu haben. Für Organisationen mit einem kommunistischen Anspruch eine etwas seltsame Vorgehensweise, wie ich noch heute finde. Da das alles natürlich, dafür habe ich immer noch eine gewisse Bewunderung, ein unheimlich hohes Maß an Disziplin und Einsatz erforderte, gab es einen weiteren Leitspruch, der wirklich durchgesetzt wurde, bis hin zu den absurdesten Maßnahmen, nämlich das Private ist politisch, was ja durchaus richtig ist. Es gibt nichts rein Privates. Aber bei diesen K-Gruppen sah das so aus, kein erfundenes Beispiel, habe ich selbst in Göttingen bei einer anderen Gruppe erlebt. Die Mitglieder der maoistischen KPD, die paar, die es in Göttingen gab, lebten alle in einer WG. Und es gab eine WG-Versammlung und diese WG traf den Beschluss, dass eins ihrer Mitglieder seinen Hund abzuschaffen hatte. Dieser Hund muss zweimal am Tag mindestens eine Stunde raus. Diese mindestens 2 Stunden am Tag fehlen ihr für die revolutionäre Arbeit. Der Hund muss weg. Und der Hund kam weg. Ein friedlicher Übergang zum Sozialismus war in dieser Vorstellungswelt nicht möglich. Nun müsste man ja meinen, das hieße Vorbereitung auf den bewaffneten Kampf. Wenn ich den Sozialismus will, aber er auf friedlichem Weg nicht zu erreichen ist, bleibt ja nur der bewaffnete Kampf. Darauf gab es dann die berühmte Antwort von Radio Jerewan, im Prinzip ja. Aber im Prinzip ja bedeutete, die Kader hatten gefälligst in die Bundeswehr zu gehen, ihren Wehrdienst zu leisten. Nicht, dass sie sich am Tag der Revolution selbst in den Fuß schießen. Man muss an den Waffen lernen, die Waffen des Klassenfeindes gegen diesen selbst einsetzen können. Nein, aus dem Grund, es gab ja die RAF. Und das war kleinbürgerliche Revolutionsromantik, die zutiefst abgelehnt wurde. Und man war ja noch nicht dazu gezwungen, zu den Waffen zu greifen. Erstmal stand im Vordergrund, wir müssen noch stärker werden, dass wir genug sind, die Revolution auch erfolgreich durchzuführen. Und da gab es ein weiteres Schlagwort und kein anderes dürfte wohl so verheerend für die Bewegung selbst gewesen sein, weil es zu einer völligen Fehleinschätzung der Lage führte, zusammengefasst in einem einzigen Satz, die Massen wollen nach links. Es gab zwar keine Indizien dafür, aber jedes neu gewonnene Mitglied zeigte, die Massen wollen nach links. Jedes gewonnene Mandat in einem Ortsbeirat wurde gefeiert wie die halbe Revolution. Man suchte die Bestätigung für diese Aussage, dass die Massen nach links wollen, und man fand sie dann natürlich auch. Diese wilden Streiks, eindeutige Zeichen dafür, dass die Massen nach links wollen. Dass diese wilden Streiks nur in einigen Großstädten und nur in einigen Großbetrieben stattfanden, störte nicht, weil Klassenanalyse machte man ja nicht. Das war ja Theorie, galt das Primat der Praxis. Und der nächste ebenso verheerende Satz, wer die Avantgarde der Revolution ist, entscheidet sich im Kampf. Man war also in einem ständigen Wettbewerb mit den anderen kommunistischen Gruppen und letztendlich entschied sich, wer die Avantgarde im Kampf ist, dadurch, wer hat die meisten Zeitungen der eigenen Parteizeitung verkauft. Wenn das viele waren, zeigte das wieder, die Massen wollen nach links. Wir haben an diesem Wochenende 30% mehr der kommunistischen Volkszeitung verkauft. Gibt es einen deutlicheren Beweis? Alle diese Gruppen bereiteten sich aber auch auf den Kampf im Untergrund vor. Weil wenn die Massen nach links wollen, dann wird der bürgerliche Klassenstaat irgendwann reagieren und die revolutionären Organisationen mit Repression überziehen und verbieten. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Die Maxime der Organisationsarbeit war deshalb Konspirativität. Konspirativität, was bedeutete das? Der Anleiter unserer Göttinger Ortsgruppe war Thomas Ebermann aus Hamburg. Der kam also alle 14 Tage oder einmal im Monat aus Hamburg angereist und ihm wurde dann Bericht erstattet. Er erzählte aus der zentralen Leitung und was die zukünftigen Schwerpunkte sein sollten. Ich kannte Thomas Ebermann, bis er in die Hamburger Bürgerschaft einzog, nur unter dem Namen Thomas Langer. Und als ich ihn dann 2008 bei der Leipziger Buchmesse wieder traf, am Stand des Verbrecherverlags, begrüßte er mich ganz selbstverständlich mit Hallo Andreas. weil er kannte mich immer noch nur unter meinem damaligen Decknamen Andreas Zaleschow. Das heißt, außerhalb der einzelnen Gruppen der Organisation wirkte die Konspirativität auch. Niemand von uns hätte gesagt, dass er Mitglied des KB war. Das war eine Organisation, die bestand nur aus Sympathisanten. Und weil man ja konspirativ sein musste, da hat es der KB auf die Spitze getrieben, hat man sich, obwohl man die Avantgarde der Arbeiterklasse war, auch nicht als Partei konstituiert. Dann hätte man ja Namen preisgeben müssen. Man hat sich auch nicht als eingetragener Verein konstituiert, sondern es gab einen nicht eingetragenen Verein Kommunistischer Bund, der aber trotzdem wie eine Partei funktionierte, eine hierarchische Struktur hatte und so weiter und so fort. Es gab ein sogenanntes Organisationsbulletin, das einmal im Monat kam. Dort wurde über die Arbeit der einzelnen Kommissionen und Ortsgruppen und so weiter und so fort berichtet, der Bündnisse, in denen man arbeitet. Es waren die Protokolle dort drin. Nirgends, aber auch nirgends, werdet ihr irgendwelche Namen finden. Immer nur Abkürzung. Diese Konspirativität hat natürlich eine ganz direkte Folge. Nämlich ein Misstrauen gegenüber Spitzeln, Verräter, Leute, die in die Organisation eingeschleust werden. Das heißt, ein offener, unbefangener Umgang miteinander war sehr oft nicht möglich. Das verstärkte sich nochmal in der Phase der Berufsverbote, weil da ja wirklich eine ganze Generation, vor allen Dingen Studierender, durch den Staat tatsächlich bespitzelt wurde. Aber ein normaler Umgang miteinander, Offenheit, Vertrautheit, Vertrauen, ist durch diese Sachen, die einerseits in der Gruppenstruktur selbst lagen, andererseits von außen kamen, nie möglich gewesen. Es waren also immer nur oberflächliche Beziehungen. So, den traurigen Zerfallsprozess erspare ich uns allen mal. Dank euch für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr: Wir sind die stärkste der Parteien, die K-Gruppen, Anmerkungen zur Entstehung, deren Ursachen, der kurzen Blüte und zum Zerfall. Ein Vortrag von Volkmar Wölk, organisiert von Emanzipation und Frieden in Stuttgart am 23. Dezember 2024.